Gespräch.
Am Freitag verstarb The King of Pop Michael Jackson. Im aktuellen Spiegel nennen Sie ihn der Mann, der niemals lebte. Ich begrüße den Leiter der Kultur beim Spiegel. Guten Tag, Roman Leck.
Guten Morgen.
Haben Sie Alben von Michael Jackson in Ihrem Plattenschrank stehen?
Naja, ich habe Thriller, ja.
Also eins.
Ja,
das.
So ist es. Die anderen habe ich zwar öfter gehört, natürlich hin und wieder immer oder immer wieder, aber gekauft habe ich sie dann doch nicht.
Also ich spreche nicht mit einem Fan?
Nicht unbedingt, nein.
Was hat dann der Tod trotzdem bei Ihnen ausgelöst?
Naja, natürlich eine gewisse Überraschung, auch eine gewisse Bestürzung und in gewisser Weise, obwohl das schon wieder herablassen klingt, Mitleid. Die Herablassung oder das Mitleid ist im Grunde genommen nämlich unangebracht, glaube ich, weil er wahrscheinlich, obwohl er nun früh starb, sein Leben vollendet hatte. Und in gewisser Weise doch auf dem Höhepunkt seiner Legende gestorben ist, die möglicherweise in sich zusammengebrochen wäre, wenn er weitergemacht hätte. Und wenn vielleicht auch die geplante Tournee, diese Gefahr bestand ja tatsächlich, in einem Desaster geendet hätte.
Von Mitleid ist aber auch der Artikel geprägt im aktuellen Spiegel. Der Mann, der niemals lebte, wahrscheinlich weil er ein Bühnenwesen war und von Anfang an nie das leben konnte, was er war, nämlich ein afroamerikanischer Mann.
Ja, eine Kunstfigur und dazu hat er sich selber gemacht. Aber das ist auch das Faszinierende daran. Er ist ein Mensch gewesen, der ständig Fiktion gegen Realität, Schein gegen Sein ausspielte, auch Kind gegen das Erwachsenenleben. Er wollte ein Kind in gewisser Weise auf ewig bleiben. Er hat dauernd Rollen gespielt, immer wieder Rollen für sich erfunden und am Ende ist er mit diesen Rollen verschmolzen. Es gab, wenn man heute fragt, wer ist denn Michael Jackson wirklich gewesen? Was war der Mensch dahinter? Ich fürchte, man wird da keine Antwort finden, weil es dahinter nichts gab. Er war eben der Schein, den er selber aufführte. Er war Inszenierung.
Das heißt, ein weises Alterswerk von Michael Jackson hätte man sich so oder so nicht vorstellen können.
Vermutlich nicht, nein.
Für Ihr Magazin ist es ja irgendwie ein bisschen eine undankbare Aufgabe. Bei der Nachricht muss sofort in der Redaktion rotiert werden, damit man noch in die aktuelle Ausgabe etwas reinbekommt. Aber wenn dann das Ergebnis zu lesen ist, dann waren die Tageszeitungen schon über 2 Tage fast ein bisschen schneller. So, aber aussparen kann man Michael Jacksons Tod dann eben doch nicht im Spiel.
Nein, das kann man nicht. Wir haben natürlich überlegt und auch eigentlich fast am für einen Freitag ungewöhnlich lange noch diskutiert, ob wir ihn tatsächlich zu Titelgeschichte machen sollten, sondern nur zu einem größeren Artikel im Heft. Wir haben uns dann doch für den Titel entschlossen, einfach weil er natürlich eine Ikone war, die Massen bewegte und wie man ja nun auch in allen Bildern im Fernsehen gesehen hat, berührte. Klar, für uns ist die Zeit denkbar ungünstig gewesen, auch sehr knapp auf der einen Seite vor unserem Redaktionsschluss am Freitagabend. Ich selbst muss gestehen, ich habe die Nachricht erst am Freitagmorgen in den Nachrichten gehört, noch nicht in der Nacht. Und wir hatten dann nur diesen einen Tag, aber über das ganze Wochenende konnten uns die Tages- und die Sonntagszeitungen damit zuvorkommen, ja.
Aber Sie haben ja Spiegel Online, von daher müssen wir Sie auch nicht zu sehr bemitleiden. Richtig, ja. Gehen wir mal zu Ihrer anderen Reihe, die Sie seit einigen Wochen im Blatt haben, 20 Jahre Mauerfall. Sie gehen heute dem Heimweh nach der Diktatur nach, so wird es genannt, die Verklärung der DDR durch Bessergestellte und Jüngere. Eine Studie versucht zu klären, warum Ostdeutsche eine DDR-Debatte immer als Angriff auf ihr Leben werten. Aber ich denke, so meist geht es ja auch um die unsichere Zukunft, die man dann in Unfragemomenten vielleicht gern mit vermeintlicher Sicherheit der DDR tauschen möchte.
Es geht sicher auch um die Zukunft, die unsicher geworden ist in der Bundesrepublik, die prekär geworden ist und wo die DDR demgegenüber eine gewisse Sicherheit damals natürlich gegeben hatte. Aber ich glaube, das Interessante an dieser Studie ist eben die Verwischung zwischen Privatem und Öffentlichem. Es gibt eine Rechtfertigung des SED-Regimes, weil die Leute die Angriffe, die Verurteilung, die Menschen das als Attacke auf ihr eigenes Leben begreifen. Dahinter steckt die Frage, was ist das richtige Leben und gibt es ein richtiges Leben im Falschen? Wenn das System falsch war, konnte man dann trotzdem richtig leben. Und die meisten Leute möchten das natürlich bejahen. Das ist ja auch eine Frage der Selbstachtung und das ist auch sicher zutreffend. Das gibt es in jeder Diktatur, dass man natürlich auch Momente des Glücks hat, auch des richtigen, des guten Lebens, ohne sich Verfehlungen zu Schulden kommen lassen. Und wenn man diese Grenze nun aufhebt zwischen dem politischen und der privaten Lebenserfahrung, dann kommt man sehr schnell zu einer gewissen Apologie des Systems, in dem man damals lebte und sich zurechtfinden musste.
Ich finde, es gibt aber auch noch einen anderen Reflex, nämlich den, jede Lebenserinnerung an die DDR gleich mit Ostalgie zu etikettieren.
Ja, das ist ein bisschen eine Mode geworden natürlich und ich glaube, dass das nicht richtig ist, weil im Grunde genommen die Leute, die jetzt sich dazu provoziert ja oft fühlen, die DDR in gewissen Grenzen zu verteidigen, sich nicht wirklich nach einer Wiederherstellung der damaligen Verhältnisse zurücksehen. Die haben sich zu sehr gewöhnt an Reisefreiheit, an die Annehmlichkeiten natürlich auch und überhaupt an die freien Lebensverhältnisse, als dass man da die Restauration wieder wünschen würde. Das ist absurd. Insofern gibt es keine Ostalgie.
Im Feuilleton-Pressegespräch hören wir den Leiter der Kultur beim Spiegel, Roman Leik. Ihre Autoren Stefan Simon und Joachim Kronzbein, die haben den Maler und Bildhauer Anselm Kiefer in Paris besucht. Der wechselt ja zurzeit sozusagen die Werkstatt. Nächsten Montag hat sein Musikprojekt an der Bastille-Oper Premiere. Da geht's ums Alte Testament. Ist Kiefer eigentlich gläubig?
Ja, das hat uns alle überrascht. Wir haben ihn ja gefragt, ob er religiös ist. Und er hat dann aus seiner Kindheit geschildert, dass er Messdiener war, dass er mit dem Katholizismus aufgewachsen ist und dass ihn das Religiöse bis heute immer fasziniert. Unter anderem eben auch die Schöpfungsgeschichte, die ja offenbar Thema seines Opernprojekts an der Bastille sein wird.
Aber da auch wieder der Mensch als Fehlkonstruktion.
Ja, der Mensch als unzulängliches Wesen, der Mensch, der gezähmt werden muss, der Grenzen erkennen muss und auch akzeptieren muss. Und wenn man diese Schranken wegnimmt, diese Schranken, die unter anderem ja auch die Religion setzt, wird der Mensch, weicht er ab ins Böse. Oder diese Tendenz ist immer da, die kann man nicht leugnen.
Seine Auseinandersetzung mit der Geschichte war ja auch immer eine Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Auch das sprechen Sie wieder an im Gespräch.
Ja, das ist eine gewisse Obsession. Er hat ja auch schockiert durch seine Darstellungen eines mit dem erhobenen rechten Arm grüßenden Mannes. Er selber gibt zu, dass er diese Vergangenheit ja auch als künstlerisches Material benutzt. Dass er natürlich auch davon in gewisser Weise fasziniert ist, aber auch von der Zerstörungswut, die dem inne haftete und die er als Kind in Donaueschingen selbst noch miterlebte. Er spielte in den Trümmern und dieses Trümmererlebnis ist auch für ihn ein ästhetisches offenkundig gewesen.
Ja, da sind wir dann bei dem Zitat, ne, Trümmer sind Kunst, die Sie dem ganzen Interview vorangestellt haben. Interessant fand ich auch, was Kiefer über den Potsdamer Platz sagt in Berlin, unangenehmes Zustopfen von Leere, die wir offenbar nicht ertragen können.
Ja, und die Erklärung, die er dafür gibt, ist auch interessant und da kommen wir fast zurück zu Michael Jackson und zur Popkultur, zur Popindustrie. Er sagt nämlich, hinter der Leere, die man nicht ertragen kann, steckt die Unterhaltungsindustrie. Die Menschen haben Angst, allein zu sein. Deswegen das dauernde Bedürfnis nach Inszenierung, nach Füllen, nach Ausfüllen auch und nach falschen Bildern.
Und dann möchte er noch sich quasi davon entfernen, wenn man ihn in die Nähe von diesem Denkmalprojekt rückt, Denkmal Deutsche Einheit, ob er daran teilgenommen hätte, wird er gefragt. Und das weist er weit von sich.
Das weist er von sich, aber da bleibt er im Grunde genommen ganz vernünftig, ganz rational, weil er sagt, es ist zu früh. Für ein solches Denkmal braucht man länger Distanz, 20 Jahre dafür reichen nicht. Er glaubt mindestens ein halbes Jahrhundert und dass also die Entwürfe von heute aus gesehen nur scheitern können, ästhetisch nur, künstlerisch nur scheitern können, weil wir doch nicht genug Abstand haben. Und diese historische Zäsur, die ja in der Nachkriegszeit natürlich ziemlich einmalig ist, nicht nur für die deutsche, sondern für die europäische Geschichte und vielleicht sogar für die Weltgeschichte, dass wir die noch nicht richtig verarbeitet haben.
Ihre Autoren haben also einen Künstler getroffen, der zwischen den verschiedenen Materialien, großgesprochen, jetzt hin und her springt und sehr zufrieden scheint.
Malerei, Bildhauerei, er hat die Stile und jetzt macht er etwas Neues, dieses musikalische Opernprojekt an der Bastille. Also er hat oft die Formen gewechselt. Er ist dann umgezogen jetzt, wie Sie vorhin auch sagten, aus Südfrankreich, aus den rauen Cévennes in die Vororte von Paris, in Marne-la-Vallée, wo er auch ein großes Atelier hat. Das Problem bei Kiefer ist ja, dass er sehr viel Raum, sehr viel Platz braucht, weil seine Figuren so monumental sind, seine Skulpturen. Also es ist ein Mensch, der sich auch gerne verwandelt und aber doch ein identisches Anliegen offenkundig durchhält.
Nachzulesen das Ganze im aktuellen Spiegel. Feuilleton-Chef beim Spiegel ist Herr Roman Leck. Ich danke Ihnen, Herr Leck, für dieses Gespräch.
Danke auch.